Malaiden gegen Goten, meine Damen und Herren, das ist das Thema der heutigen Folge. Ich bin Christian und ich bin erkältet, wie man wahrscheinlich unschwer an der Nasalität meiner Tonlage erkennen wird. Ich bitte dies zu entschuldigen. Und mein höchst beliebter, charmanter, gut aussehender Mitpodcaster
ist Felix. Oh, ist das jetzt schon unangenehm. Was möchtest du sagen?
Ich möchte darauf hinweisen, dass der Vorschlag für diese zweite Matchup-Folge und dieses konkrete Matchup, der Malaien gegen die Goten, ein Vorschlag von dir ist. Und du erstaunlich erwartungsvoll und interessiert vorgeschlagen hast, über dieses Matchup zu sprechen. Und mein erster Gedanke war, was ist denn daran interessant? Die Goten haben doch gar keine Chance. Malay müssten 99 von 100 Spielen gewinnen. Und deine Aufgabe wird es heute zu erklären, warum das nicht so ist.
Ja, also ich finde das ein sehr spannendes Matchup aus dem Grund, dass ich deine Einschätzung bis zum gewissen Grad teile. Ich finde auch, dass Malay die stärkere von den beiden Zivilisationen sind. Aber ich finde es keine leichte Aufgabe, diese Stärke als Malay tatsächlich auszuspielen.
Was?
Und ja.
Was? Also ich würde dem entgegnen, die Goten haben nahezu kaum Mittel, die Malaien davon abzuhalten, ihre Stärke auszuspielen.
Okay, wieso würdest du das so sehen? Was ist denn die Stärke von Malaien in dem Matchup?
Naja, ich würde mal sagen, was ist die Stärke von den Goten? Die Goten sind im Late Game unfassbar stark. Und die Malaien, wenn die eins können, ist, früher als jede andere Zivilisation üblen Schaden zu machen mit ihren schnellen Uptimes. Was machen die Goten dagegen?
Naja, du kannst mit den Goten eine ähnliche Uptime erzielen wie mit den Malaien. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Goten inzwischen einen kleinen Buff bekommen haben und mehr Nahrung von ihrem Hand bekommen, was dafür sorgt, dass man mit denen eine sehr gute Feudalzeit erreichen kann, auch in der Feudalzeit dann eine gute Wirtschaft hat. Und ich stimme dir zu, dass die Goten in diesem Matchup erstmal in die Defensive geraten werden. Und es immer so aussieht, als würden dadurch die Malaien eigentlich auf den Punkt hinkommen, wo sie hinwollen, nämlich ihre Timings. Und wir brauchen ja auch nicht drüber reden, wenn es erstmal Post-Imp ist und man dann die Trash-Two-Handed Swordsman spielen kann, dann sieht es ziemlich übel aus für Goten, denen ja irgendwann die Ressourcen ausgehen werden. Und ja, dann gehen denen gleichermaßen auch die Optionen aus. Aber ich finde, es gibt in diesem Matchup auch sehr unangenehme Zeitpunkte für die Malaien. Und zwar ist das die Ritterzeit. Denn wir haben es ja gerade schon gesagt, du hast ja auch direkt treffend festgestellt, was die Malaien gut können, sind ihre Timings. Die erreichen schneller die nächsten Zeitalter und dadurch können sie, ähnlich wie wir das auch in dem Zivilisationspodcast von den Wikingern jetzt vor kurzem festgehalten haben, immer mit Technologievorteilen versuchen, einem Gegner viel Schaden zu machen, bevor der da mithalten kann. Was man aber dabei beachten muss, ist, dass natürlich diese Timings immer mit den Kosten von der wirtschaftlichen Seite einherkommen. Das heißt, um diese Timings auch wirklich ausnutzen zu können, hat man dahinter meistens nicht eine Wirtschaft, die wirklich auf voll Nahrung ausgerichtet ist und auf total viele Towncenter oder so, sondern man kann das ja nur nutzen, indem man auf in den meisten Fällen Archer geht, die ja also von ihrem Einheitentyp her die besten Power Spikes haben und dementsprechend hat man nicht viel Nahrungswirtschaft dahinter. Was bedeutet, dass man für dieses starke Late-Game halt immer einen Tech-Switch braucht?
Ja, aber ich möchte dann noch etwas anderes einwerfen, und zwar Crambit Warriors. Müssten die nicht alles shredden, was Goten aufs Feld bringen?
Schon? Also, was heißt alles shredden? Die Crambit Warriors sind ja immer so eine Sache, die gehen ja gegen vieles auch ziemlich schnell drauf. Und auch das ist halt wieder so ein Ding, man braucht erstmal eine Burg dafür. Und auch die Burg braucht erstmal Wirtschaftsaufwand. Und was ich jetzt in den Spielen, wo ich Malaien gespielt habe und weswegen ich dieses Matchup so interessant fand, gemerkt habe, war, dass ich, wie du es ja auch meintest, schnell einen Vorteil gewinnen konnte immer. Ich spiele Archer, was nur logisch ist gegen Goten. Und ich habe ja auch gerade im Early Game als Malaien gar nicht wirklich andere Optionen, Archer zu spielen. Wenn ich irgendwie auf Infanterie gehe gegen Goten, dann macht der das gleiche in günstiger. Kavallerie habe ich im Grunde keine. Elefanten will ich ja realistischerweise auch nicht spielen, weil die mir wegkonvertiert werden. Also spiele ich Archer. Und das kann ich besser als der Gote. Der kann das aber nicht so schlecht und sich vor allem nicht so schlecht mit Skirmishern verteidigen, dass er es nicht irgendwie dann doch bis in die Ritterzeit überleben kann. Und in dem Moment, wo ein Gote in der Ritterzeit ist, bin ich auf einmal unter Druck, mir was zu überlegen für den Moment, dass er sein Castle hochkriegt und dass er dann eben die ersten Huskarle aufs Feld kriegt. Und dann bin ich auf einmal, auch wenn ich vielleicht bis dahin den Vorteil hatte, in der Situation, dass ich mich jetzt irgendwie anpassen muss an das, was der Gote auf einmal machen kann. Denn um diese Power Spikes zu nutzen, habe ich ja bisher nur eine Art von Einheit gespielt und nicht die Wirtschaft, um jetzt auf einmal zu sagen, na gut, dann gönne ich mir jetzt halt noch 3 Upgrades für meine Militia-Line und kann dann da das einfach kontern, weil ich habe ja alleine für die Upgrades vielleicht schon nicht genug Nahrung, geschweige denn, um die danach auch noch zu bauen, die Einheit.
Ich verstehe, was du meinst. Ich habe den Eindruck, dass man mit Melee eigentlich den Goten ganz gut davon abhalten können sollte, dass er an den Punkt kommt, an dem er Huskarle aus einer Burg produziert. Oder du ihn halt so sehr unter Druck setzt, dass er auch in der Ritterzeit in der Verteidigerhaltung ist. Aber vielleicht überschätze ich da die Melee auch. Das kann sein. Ich habe halt auch noch den Eindruck, dass die Melee, insbesondere wenn sie gegen Goten spielen, auf jeden Fall halt auch eine Burg bauen wollen, um sich die Option für Krambit Warriors offen zu halten. Also das wäre zumindest mein Gedanke. Oh Gott, ich spiele gegen Goten. Der wird früher oder später garantiert, selbst wenn er mit Archern öffnet oder sowas, am Ende in die Infanterielinie gehen wollen, weil das halt seine große Stärke ist. Und wenn er es nicht tut, umso besser für mich. Aber für den Fall, dass er das tut, und es erwarte ich halt so Richtung Castle Age dann, will ich eine Burg haben, um Karambits zu haben. Das wäre so meine Vorgehensweise gegen Goten. Was ich mich jetzt frage ist, kann ein Gotenspieler mich sozusagen austricksen, wenn er merkt, dass ich auf Stein gehe, um eine Burg zu bauen? Kann er mich dafür irgendwie bestrafen? Ich habe nämlich nicht den Eindruck, dass es in irgendeinem Szenario bei diesem Matchup ein Fehler wäre, auf Stein für Karambits zu gehen.
Das würde ich anders sehen, weil das ein beträchtlicher Teil der Wirtschaft ist. Also ich habe es ja gerade schon gesagt, wenn man diese Timings ausspielt, ist ja man ja meistens auf einem TC, hat gerade so viel Felder, dass man dann doch irgendwann mal hoffentlich in die Imperialzeit klicken kann und so. Aber wenn man jetzt auf einmal eine Burg baut und kann die Einheit, die es daraus gibt, dann doch gar nicht brauchen langfristig, dann ist das natürlich ganz schön übel. Und einem Goten tut es jetzt nicht so sehr weh, wenn er langfristig auf Crossbows bleibt. Der hat ja auch noch Bracer und all diese Dinge. Der hat nur kein Upgrade. Ja. Aber wenn ich jetzt irgendwie eine Burg gebaut habe und habe einen Teil meiner Wirtschaft dafür geopfert, dann habe ich halt die Vorteile, die ich vielleicht hatte, zwischendurch auch schon wieder weggegeben. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es immer pauschal gut ist, schon mal eine Burg zu bauen hier, nur weil meine Unique Unit daraus was anrichten kann. Dann fände ich, glaube ich, sogar es fast wichtiger, ein bisschen mehr Farm-Eco zu haben, um dann vielleicht auf die Infanterie-Line selber wechseln zu können. Denn die kann ich ja auch dann ja ein bisschen besser bauen, einfach aus Baracken, und bin gar nicht so sehr auf die Burg angewiesen. Und die von der Farm-Eco habe ich halt immer was, egal was mein Gegner jetzt tut.
Das schon, aber ich würde ja gern mit den Melee meine schnellen Zeiten Power-Spikes ausnutzen wollen. Und es geht halt nicht Hand in Hand mit erst Farm-Eco aufbauen, um dann auf Two-Handed Swordsman zu gehen. Aber die Karambit Warriors, die kosten ja nichts und die werden so schnell produziert. Da kriege ich auch mit weniger Wirtschaft relativ viel hin. Und ich würde auch nicht, wenn ich gegen Goten spiele, den Gameplan haben, einen Fast Castler schnell in die Ritterzeit zu spielen, um dann direkt Karambits zu bauen. Ich habe das eher so als Transition gesehen, dass ich halt ganz normal Archer spiele und Archer öffne, weil das halt, glaube ich, sehr stark einfach gegen die Goten ist und ihn damit unter Druck setze. Und sobald ich in der Ritterzeit bin, setze ich halt auch Villager auf den Weg dorthin oder spätestens in der Ritterzeit auch auf Stein, um möglichst bald eine Burg zu bauen. Ich würde mich aber auch nicht unter Druck gesetzt fühlen, möglichst schnell eine Burg bauen zu müssen, weil ein Gurte ist jetzt, also ist ja nicht so, dass der in die Ritterzeit kommt und dann wie ein Verrückter mit Low-Eco einfach Huskarle spammen kann. Ne? Der wird ja vorher gegen meine ganzen Archer auch rein investiert haben. Das heißt, ich habe ein bisschen Zeit, um die Burg zu bauen. Ich muss das nicht sofort tun, oder?
Das schon, ja. Was ich dabei allerdings noch sehe, ist, dass je nachdem, was der Gameplan von dem Goten war, wenn er direkt Skirms öffnet gegen die eigenen Archer, dann hat er natürlich eine schon mal bessere Farmwirtschaft, als man das selber hat und hat eine Einheit, mit der er sich kosteneffizient verteidigen kann. Und jetzt ist es für Melee halt mangels irgendwelcher Kavallerie-Upgrades relativ unangenehm, irgendwas gegen Skirms zu tun. Die müssen damit auch immer eigentlich in irgendwas tacken, was ihnen vielleicht jetzt nicht so viel bringt oder wo sie nicht so gerne rein tacken wollen. Mhm. Und wenn ein Gote dann schon bessere Wirtschaft hat und gleichzeitig für die Skirms auch schon ein paar Upgrades, die einen Wechsel auf Archer erleichtern würden, dann hat man halt mit Huskalen und vielleicht ein paar Archern oder Skirms gegen eine Armee, die aus den Karambit Warriors und Archern besteht, Einheiten, die, so ist mein Empfinden, kosteneffizienter traden, weil selbst Skirms halt Karambits ziemlich auseinandernehmen können.
Skirms nehmen Karambits auseinander, echt?
Ja.
Ein großer Master wahrscheinlich. Ich dachte immer, die Karambits rennen einfach an denen vorbei.
Naja, wenn du Ballistics hast, du brauchst, glaube ich, gar nicht mal so viele Skirms, um Karambit zu one-shotten.
Ja, gut, die sind halt sehr fragil, ne? Andererseits kosten sie halt auch nichts und da kannst du halt sehr schnell eine große Masse anhäufen.
Ja.
Weiß ich nicht, ich habe noch nie mit Karambits gegen Skirms angekämpft.
Mir gefällt aber die Kombination aus Archern und Huskalen erstmal besser in der Ritterzeit als Karambits und Archer. Einfach,
ach, verrückt.
Weil die Huskale halt gegen alles besser sind. Also die Huskale sterben, glaube ich, nicht so sehr gegen die Karambits, wie sie dann nachher die Archer auseinandernehmen oder da was wegtanken können. Denn
ja,
das Problem an denen ist ja auch noch, dass die in der ersten Reihe total viel gegen die Archer tanken, während die gotischen Archer einfach auf alles Schaden machen. Also ich stimme dir zu, vollkommen, das ist ein Matchup, was Melee gewinnen sollte. Aber ich habe es jetzt ein paar Mal relativ knapp hintereinander gespielt, weswegen ich auch drauf kam, das mal zu besprechen. Und ich finde, dadurch, dass man Melee bei Arabia so streamlined auf die Archer gehen möchte für die Power Spikes, erlebt man einen sehr unangenehmen Moment im Castle Age, wenn Huskale zu einer Bedrohung werden, weil es schwer wird, Konter dagegen zu finanzieren oder auf eine Armeekomposition zu kommen, die so richtig gut damit klarkommt. Die meisten Spiele, die ich jetzt damit hatte, liefen tatsächlich so, dass ich einen Vorteil hatte erstmal und dann auf einmal nochmal irgendwie einige Wills verloren habe, weil Huskale in meiner Base waren und ich sie so schnell einfach nicht totkriegen konnte. Denn ein paar können von die Archer beschäftigen und wenn dann irgendwie 3-4 durchlaufen und man hat bis dahin hauptsächlich Fernkämpfer, dann wird man die auch so schnell nicht los. Man muss dann irgendwie eine Bedrohung schaffen für den Goten, mit der er irgendwie sich beschäftigen muss vorne, sodass er nicht in die eigene Basis kann. Das kann ein Forward Castle sein, was teuer ist. Ich habe aber auch ganz gute Erfahrungen gemacht mit einfach 2-3 Elefanten, weil die ja eine echt große Bedrohung sein können für einen Goten, der Infanterie spielt. Und solange man aber gerade auch durch die Elefanten, die ja auch gegen Huskale gut sind, die Archermasse dahinter aufrecht erhält, sind ja auch Mönche keine so große Bedrohung für die.
Okay, ich hänge immer noch an deiner Aussage, dass du die Kombination aus Huskal und Archern besser findest als aus Karambit Warriors und Archern. Ich verstehe das der Logik nach in der Ritterzeit, aber allein die Tatsache, dass das für die Goten so furchtbar schlecht scaled, weil die keine Aberlisten in der Imperialzeit haben, lässt mich so ein bisschen müde mit der Schulter zucken und wo ich das Gefühl habe, ja gut, da muss der Melee das halt überleben. Aber der wird ja recht schnell in die Imperialzeit kommen können, höchstwahrscheinlich. Außer der Gote überrennt ihn in der Ritterzeit vollkommen. Aber das sollte ich ja als Melee eigentlich ganz gut in Schach halten können, weil ich in den Zeiten vorher immer ganz gut bin. Wobei es natürlich sein kann, dass ich wieder überschätze, wie schnell die Goten in die Feudalzeit kommen. Das hast du ja am Anfang gesagt. Aber ich hätte gesagt, ich spiele viel lieber Karambit Warrior Archer, weil ich Ars bekomme und der Gote nicht.
Es fühlt sich so langfristig wahrscheinlich besser an, aber ich glaube, dieses Überleben ist nicht so leicht, wie sich das erstmal darstellt, weil ja die Huskale auch im Gegensatz zu Karambits das viel größere Raiding-Potenzial haben. Also wenn wir hier über beide Unique-Units sprechen, dann sind wir an einem Punkt, wo jede Seite mal eine Burg auf dem Feld hat, womöglich auch noch einen Turm, um irgendwie das Stein zu sichern, damit die Burg überhaupt hochgehen konnte. Und dann sprechen wir von mindestens einem TC, wahrscheinlich auf Gotenseite sogar mehrere, der Gote möchte ja auf Ico. Und dann wirst du dir als Malay wahrscheinlich nicht so viele Career-Ambits leisten können, dass du einerseits vorne gegen die Huskale kämpfst und andererseits noch nennenswert Ico-Damage anrichtest, während der Gote ja nur 2-3 Huskale in deine Ico schicken muss und du bist ordentlich beschäftigt.
Also, das ist jetzt sozusagen eine induktive Information, die ich aus einem einzigen Spiel habe, das ich zufällig gestern gespielt habe, Felix. Das war auf Valley, da war ich Chinesen und ich habe gegen Malay gespielt. Und der hat Low Eco, ich glaube, der hatte bestenfalls 60 Wills gehabt und hat einen Castle Drop in die Mitte gemacht und einfach hunderte von Milliarden von Karambits gespammt. Ich habe das überlebt, weil ich war halt Chinesen, ne? Es ging. Aber ich habe mich mühsam durchkämpfen müssen bis in die Imperialzeit. Und der hat mit so wenig Wirtschaft, mit 1TC-Play, so viele Karambits produziert, ich kam nicht aus dem Staunen raus. Die Dinger kosten nichts.
Ja, also diese Einheit, also hat er dich geradet? Ich habe immer das Gefühl, wenn die in meiner Eco drin sind,
also
ich gehe 10 Sekunden in meine TCs und es ist wieder alles gut. Man muss nur irgendwann mal dann schaffen, die Stelle wieder zuzumachen, wo die reinkommen.
Ja, aber so leicht ist das ja nicht, ne, die Stelle zuzumachen, weil das ist ja ein Strom an schnell kommenden Einheiten. Die sterben zwar wie die Fliegen weg unter meinen TCs, aber es sind ja permanent auch neue da. Das heißt, der idelt meine Wirtschaft die ganze Zeit. Wenn man das so hardcore spielt wie dieser eine Typ da gestern, ne, auch da, es war am Ende war das schlecht für ihn, weil meine Wirtschaft konnte ich halt trotzdem noch so halbwegs entwickeln und ich hatte halt am Ende die besseren Einheiten, weil ich es in die Imperialzeit geschafft habe und der war forever stuck in Castle Age.
Ja, genau, das ist der nächste Punkt.
Das ist der nächste Punkt. Aber das liegt daran, dass ich dann Arps hatte mit Chinesen, ne, die wunderbar sind gegen Karambit Warriors und ich konnte Double Gold spielen, wenn ich wollte. Aber da stehen die Goten ja ganz anders da. Also die haben nicht die Arps. Dem weiß nicht, wie viel den dann Imp bringt, um gegen einen Strom von Karambits anzukämpfen.
Racer und Chemistry sind ja auch schon ein Riesenunterschied. Das sind ja 2 Damage mehr, gerade gegen einen Malay, der dann stuck im Castle Age ist und sein letztes Rüstungsupgrade dementsprechend noch nicht bekommt, genügt das ja auch vollkommen. Insofern, Karambit-Spam sehe ich in dem Matchup einfach nicht so, weil ich immer davon ausgehen würde, dass man gegen Malay Skirms öffnet eigentlich oder eigene Archer, um irgendwie diese Powerspikes zu überleben. Und dann eigentlich jederzeit bereit ist, da rein zu tacken, wenn das nötig ist. Und ich glaube halt, dass das so effektiv möglich ist. Und auch ein Melee-Spieler, der wirklich ein bisschen seine Titan-Builds verfolgt, nicht unbedingt die Ressourcen in so einen Spam stecken will, der vielleicht die Hauptarmee von Goten gar nicht totkriegt, weil da so viele Fernkämpfer drinstecken. Und wie gesagt, wenn man es dann riskiert, dass ein paar Huskale in die eigene Wirtschaft reinkommen, die wirst du einfach nicht so schnell los wie die Karambits.
Ja, das stimmt natürlich.
Deswegen finde ich diesen Castle-Age-Moment, mit den ersten paar Huskalen umzugehen, als eine Zivilisation, die nur auf Timings getrimmt ist, extrem schwierig. Auch wenn man weiß, man muss es nur überleben und danach ist wieder alles besser.
Ja, so hundertprozentig stimmt das nicht, finde ich. Also klar, erstmal ist alles besser. Ich finde, einen großen Vorteil haben die Goten im Late Game, solange noch Gold da ist. Und das ist die Tatsache, dass die Hand Cannoneers haben und die Malay nicht.
Ja.
Ne, weil irgendwie ist das ja eine besondere Zusammenstellung an Zivilisationen, die sehr infanterielastig ist. Das hat man jetzt nicht so häufig. Und wenn dann eine Sif Hand Cannoneers hat und die andere nicht, dann klingt es für mich total stark. Jetzt ist nur die Frage, dafür haben die Malay halt fantastische Arbalesten.
Und Malay bekommen das Upgrade umsonst, was Goten überhaupt nicht haben.
Was meinst du?
Das letzte Defense-Upgrade.
Ach so, für die Infanterie.
Ja.
Ja. Die Frage, die ich mir stelle und die ich jetzt an dich richten möchte, als hier Pro-Experte und so, ich weiß es nämlich wirklich nicht. Ich würde vermuten, obwohl die Goten Handcannoneers haben, spielt das in dem Matchup, obwohl viel Infanterie gespielt wird, wenig eine Rolle, oder?
Aus meiner Erfahrung auch. Weil, wie du ja gesagt hast, die Malay immer eigentlich auf die Arps spielen wollen für die Power Spikes. Und selbst wenn da Huskale im Spiel waren bis dahin, möchte man diese Fernkampfarmee ja nicht komplett aufgeben. Die Upgrades sind sowieso schon da. Und selbst wenn man dann, um Gold zu sparen, in der Imperialzeit nur noch Elite-Scum spielt, kann man damit die Handcannons halt viel effektiver raussnipen, als die Handcannons irgendwas gegen eine Malay-Infanterie machen können, die ja wenn man die Unique Tag macht, nicht mal mehr Gold kostet.
Ja, ja. Das ist halt auch krass, dass die am Ende die Tournaments Hortman haben, die keine Gold kosten.
Ich glaube, ab dem Moment, wo man die spielen kann, sieht es ziemlich gut aus. Also wenn die Tag erstmal drin ist, ja, und man hat sich ganz gut abgesichert, dann ist das Matchup aus Malaysia so ziemlich gewonnen. Und Malay haben ja gute Werkzeuge, um eigentlich mit allem umzugehen, was Goten aufs Feld bringen können. Man muss nur irgendwie so ein bisschen von dem Standard-Malay-Plan weg. Und das kann durchaus schwer fallen, weil man den ja eigentlich, auch wenn man weiß, dass die Huskarl ein Problem werden können, von Anfang an verfolgen muss. Denn wenn ein Gote merkt, dass man das nicht tut, hat er halt umso mehr Zeit, sich eine ordentliche Wirtschaft aufzubauen. Und solange da noch Gold im Spiel ist, tut natürlich der Goten-Spam richtig weh.
Okay, also ich versuche das mal gedanklich für mich zu ordnen. Ich hatte dieses Matchup ja abgespeichert als eines, das ganz eindeutig von den Malay gewonnen werden muss, außer man macht irgendwelche Fehler. Aber ich hatte das immer abgespeichert als, der Gote hat das kaum in der Hand. Und jetzt habe ich gelernt, dass es ein Zeitfenster gibt und das ist Anfang Castle Age, wenn ich als Gote in die Ritterzeit komme und ich Huskarle baue, weil der Malay-Spieler in aller Regel auch aufgrund seiner Spielweise den ersten Huskarl nichts entgegenzusetzen hat. Ich weiß immer noch nicht, wie viel Angst ich davor hätte, weil ich habe immer noch das Gefühl, wenn der Gote anfängt, da seine Huskarle zu bauen, dann ist er ja im Zugzwang und er muss mich ja schon wirklich, also richtig kaputt raiden, damit sich das lohnt. Ansonsten kann ich ja dahinter versuchen, einfach in die Imperialzeit zu kommen. Und auch wenn es nervig ist, diese Huskarle zu töten, ich kann ja mit einem sehr geringen Investment einfach in die Infanterie-Line tacken, weil es ist günstig für mich, weil ich ja die Rüstungsupgrades nicht brauche.
Ja.
Und langfristig gesehen will ich sowieso in diese Champions-Line gehen. Also ich habe immer noch nicht ganz verstanden, warum mir das so viel Angst machen muss, wenn ich einfach dann in Champions gehe, beziehungsweise in die Longswordsman-Reihe in der Ritterzeit.
Das Problem dabei sind weniger die Optionen, die man hat, sondern das, was man sich leisten kann an dem jeweiligen Punkt. Denn du möchtest ja deine Ico so auslegen, dass du einen Haufen Archer hast, womit du dann in der Imperialzeit ankommst, was bedeutet, ja, du hast erstmal nicht so viel auf Nahrung. Bedeutet, diese ersten Huskarle, die ankommen, haben es gar nicht so schwer, bei deiner 1TC-Eco direkt einen beträchtlichen Anteil von deiner ganzen Wirtschaft zu eideln. Das heißt, selbst wenn da nur 3-4 bei dir reinrennen, tut das schon richtig weh. Selbst wenn die nichts töten, dir fällt ein großer Anteil von deinem Ressourceneinkommen weg. Und gleichzeitig bedeutet das aber auch, dass es, selbst wenn du, ja, wichtige Upgrades geschenkt bekommst, dass du immer noch ein großes Problem haben wirst, wenn du dann nicht darauf vorbereitet bist, noch die verbleibenden Upgrades zu machen und die Einheit dann auch tatsächlich bauen zu können. Und deswegen würde ich das nicht unterschätzen, was die ersten Huskarle da anrichten können. Was man natürlich machen kann, und sollte man in dieser Situation natürlich, ist, sich abzusichern durch Stonewalls zum Beispiel, dass man das einfach verwehrt, dass die ersten Huskarle da irgendwo reinkommen können. Oder dass man so vorausschauend spielt, dass man auch als Malay schon langsam aber sicher versucht, mehr Wirtschaft hinzuzufügen, um sich eben Infanterie leisten zu können. Was nur wieder um von einem Goten, der versteht, was da gerade passiert und der merkt, dass dieses Malay ein bisschen anders aussieht, als man das kennt, dadurch bestraft werden kann, dass er auf einmal nach vorne geht, auf Stein ist er eh schon, vielleicht ein Forward Castle setzt und dann sagt, na gut, ich mag keinen Arbalest haben, Bracer ist mir immer noch gut genug, ich bekomme Bombard Cannons, ich gehe jetzt einfach selbst schnell in die Imperialzeit.
Eieiei, das ist ja, ach, Goten sind so unangenehme Gegner. Irgendwie weiß man genau, was kommt und irgendwie dann doch nicht. Das hat mich verunsichert, weil ich mich mit dem Malay mal so sicher gefühlt hätte gegen sie. Jetzt ist da dieses Zeitfenster.
Ich glaube, du kannst dich auch immer noch sicher fühlen. Aber ja, ich habe es, wie gesagt, ein paar Mal gespielt. Einmal aus Goten-Sicht und ich glaube, 2-3 Mal aus Malay-Sicht. Ich habe all diese Spiele gewonnen, witzigerweise. Und die Malay-Spiele haben sich eindeutig besser angefühlt. Aber jedes einzelne von denen war knapp in diesem Zeitfenster. Und das Goten-Spiel habe ich in diesem Zeitfenster sehr eindeutig gewonnen.
Verrückt. Okay. Aber letzten Endes, wenn man das mal verstanden hat, dann weiß man ja, was auf einen zukommt und dann kann man es ja verhindern. Es ist witzig, weil tatsächlich ist es dann das Gegenteil von dem, was ich gedacht habe, dass man als Melee die Partei in diesem Matchup ist, die spielbestimmend ist, sondern wenn das wirklich so stimmt und man an diesem einen Zeitpunkt so verletzlich ist, dann können einem die Goten ja genau durch diese Strategie dazu zwingen, ein bisschen auf die eigenen Vorteile zu verzichten und wirklich mehr Eco zu enden und nicht so sehr versuchen, sofort in die Imperialzeit zu gehen, weil man sonst überrannt werden kann. Das ist etwas, an das ich nicht gedacht hätte und wo ich wahrscheinlich so einem Early Huskarl Spam oder zumindest mal Angriff dem erlegen gewesen wäre.
Ja, ich glaube, dieses Matchup ist wie so viele von diesen bisschen komischeren Matchups ganz viel damit verbunden, dass man seine Stärken und Schwächen kennt und auch entsprechend darauf hinspielt. Weil ich glaube, für einen Goten, dem nicht klar ist, wie Melee als Zivilisation funktioniert, dass sie so Power-Spike-lastig sind, gegen einen Melee, der genau weiß, was er tut, für den ist das quasi unspielbar. Der stirbt an den Power-Spikes, bevor der an eine Burg denken kann. Aber für einen Goten, der genau weiß, dass Melee eigentlich sich nicht sonderlich leicht damit tun, Skirms auszukontern, weil sie nicht auf Kavallerie gehen wollen in der Feudalzeit, und der weiß, dass er eigentlich ziemlich starke Eco hat seit den letzten Updates, der dann einfach sagt, Skirm Defense, vielleicht baue ich noch einen defensiven Turm an meinen Stein, dann gehe ich möglichst schnell auf eine Burg und habe dank der Skirm-Eröffnung, die ich gemacht habe, eine ordentliche Nahrungswirtschaft. Dann kann das auf einmal unangenehm werden für einen Melee, der ja gedacht hat, er spielt das jetzt ganz normal runter.
Alles klar. Dann bin ich schlauer geworden. Das ist so irritierend für mich, weil ich bin in letzter Zeit ein bisschen stolz auf mich gewesen, weil ich, wenn ich so in so ein Spiel steige und sehe das Matchup, dann tue ich das, was ich früher einfach nie getan habe, aus mangels Wissen und aus Faulheit, mir Gedanken darüber gemacht, wie wird es im Late Game aussehen, auf welche Einheiten gehen da welche, ne, dieses Ding, was ja eigentlich zentral ist, dass man sich das am Anfang schon überlegt. Ich scheitere meist ja daran, dass ich einfach die Tick-Trees nicht auswendig kenne und schon da nicht so hundertprozentig sicher bin, wer jetzt auf was gehen kann, so hundertprozentig. Aber mit dem Podcast hier und so zunehmendes Wissen, das kommt ja schon ein bisschen hinzu und manchmal gelingt es mir. Und hier wäre ich halt total selbstsicher gegangen, weil ich gewusst hätte, okay, im Late Game gibt es eigentlich kaum einen Grund, warum ich als Melee verlieren sollte. Und stellt sich raus, dieses Spiel hat woanders seine Schwierigkeiten. Das ist dann Early Castle Age. Ach, ist doch nicht so. Dieses Spiel ist einfach kompliziert, Manno.
Ja, aber sei beruhigt, das, wie gesagt, das wäre mir auch nicht aufgefallen, wenn ich das jetzt nicht dank tollem Random-Feature, was immer noch nicht so richtig funktioniert, innerhalb von 3 Tagen 3-mal gespielt hätte. Ansonsten hätte ich da auch, glaube ich, nie so drüber nachgedacht. Und man muss ja auch dazu sagen, alles, was wir hier diskutieren, ist ja hochtheoretisch, sage ich mal. Und ob jetzt irgendeine der beiden Seiten das so optimal ausgespielt bekommt, weiß man erstens nicht. Und zweitens, diese ganzen Gedanken beruhen ja auch darauf, dass jede Seite selbst auch weiß, was für sie am besten ist, was für den Gegner am besten ist und an welchem Punkt sich das vielleicht mal ändert. Und für 90% der Spielerschaft, wenn nicht gar mehr, ist ja schon viel weiter vorne die Grenze, wo sie einfach aussteigen.
Jawohl. Und wir sind sehr dankbar, dass ihr diesem Gespräch gefolgt seid und nicht frühzeitig ausgestiegen seid. Ich hoffe, mein verzweifelter Versuch, jetzt so langsam Richtung Outro zu gehen. Ich hoffe, ihr habt etwas mitnehmen können, so wie ich. Und wir bedanken uns sehr bei euch für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr das gut findet, was wir hier tun, dann könnt ihr uns dafür belohnen, indem ihr uns mit Lob überschüttet, zum Beispiel diese Folgen positiv und mit ganz vielen Sternen und bewertet, indem ihr von uns erzählt und indem ihr zu UnterstützerInnen des Podcasts werdet. Denn, das dürfen wir ja stolz verkünden, dann werdet ihr jede Woche eine Extra-Folge bekommen, die nur Leute wie ihr hören könnt, die UnterstützerInnen sind. Wenn ihr wissen möchtet, was das so ist, dann schaut auf unserer Steady-Seite vorbei. Den Link findet ihr in dieser Folgenbeschreibung und in allen anderen Folgenbeschreibungen. Schaut einfach dort mal an, was wir anbieten. Wenn ihr zu UnterstützerInnen werdet, dann danken wir euch das herzlich und dann könnt ihr auch auf der Steady-Seite nachlesen, was wir mit dem Geld machen, das wir aus den Unterstützungen bekommen. Wir haben nämlich mal wieder große Pläne. Ja, dann wünsche ich euch viel Erfolg, wenn ihr das nächste Mal als Goten gegen die Melee spielt. Denkt dran, Anfang Castle Age Huskarle, das scheint hier die eine große Lösung zu sein. Und wenn ihr Melee seid, denkt dran, ein bisschen Eco zu adden und zu schauen, dass ihr nicht an diesen Huskarlen sterbt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.